Morgen sprechen Sie über Mary Jane McLeod Bethune, eine bedeutende Aktivistin gerade für die Frauenrechtsbewegung in der schwarzen Community Amerikas. Ich habe den Titel Ihrer Veranstaltung jetzt hier gelesen als A Woman is Free if She Lives by Her Own Standards. Und in diesem Fall sind es ja sehr hohe Standards, weil diese Frau Bethune eben angefangen als Lehrerin bis ins Weiße Haus quasi sich hochgearbeitet hat.
Zumindest war sie ab und zu dort zu Gast, das ist richtig. Aber genau. Sie war eben auch eine sehr hochrangige Beamtin dann in Roosevelts New Deal in den 30er Jahren. Also die erste schwarze Frau eigentlich, die eine solche Position erreicht hat. Das war wirklich sehr ungewöhnlich. Aber ich werde morgen natürlich auch noch, dieser Vortrag schlägt ja so ein bisschen die Brücke vom Black History Month zum Women's History Month, und wir feiern ja dieses Jahr oder wir begehen dieses Jahr das 100. Jubiläum der Einführung des Frauenwahlrechts in den USA, und ein großer Teil des Vortrags wird eben auch beleuchten, wie eben schwarze Aktivistinnen für das Frauenwahlrecht gearbeitet haben. Das war nämlich durchaus eine separate Bewegung. Also obwohl diese Bewegung mal gemeinsam angefangen hat, schwarze und weiße Frauen, hat es sich dann doch nach dem Bürgerkrieg sehr auseinander dividiert, und schwarze Frauen hatten eigentlich ihre eigenen Organisationen.
Eine der so ersten aktivistischen Tätigkeiten, die ich jetzt über Frau Bethune rausgefunden habe, ist, dass sie sich eben auch aktiv dafür engagiert hat, dass schwarze Frauen wählen gehen.
Genau. Ja. Also sie war durchaus eine Aktivistin, also um diese Zeit herum, um 1920 herum, war sie eine Aktivistin auf der lokalen Ebene. Sie hat also sich vor allen Dingen nicht einschüchtern lassen am Abend, bevor also Frauen das erste Mal wählen konnten in den USA, am Abend der ersten Präsidentschaftswahlen, bei denen sie wählen durften, ist in ihrer Schule der Clan aufgelaufen und hat also versucht, sie und ihre Kolleginnen einzuschüchtern. Aber
der Clan ist der Ku-Klux-Klan,
genau. Ja, genau. Und sie hat aber sich erstens nicht einschüchtern lassen, da werde ich morgen Abend ein bisschen drauf eingehen, und zweitens wirklich am nächsten Tag dafür gesorgt, dass sie und das gesamte Kollegium ihrer Schule, also geschlossen, nicht nur an die Wahlurnen marschiert sind, sondern da auch ausgehalten haben, denn Weiße und Schwarze haben in Daytona, Florida, getrennt gewählt sozusagen, an getrennten Urnen, und interessanterweise ging es in der weißen Schlange viel, viel schneller voran. Also man ließ die Schwarzen dann auch warten. Bethune hat auch wirklich dafür gesorgt, dass die nicht aufgaben, ja, und gesagt, bleibt hier und das ist es wert, ja. Und diese Verabschiedung des Frauenwahlrechts hatte auch so ein bisschen in den Südstaaten oder in der schwarzen Community den Effekt, dass Männer hatten ja das Wahlrecht davor, waren aber natürlich oft auch daran gehindert, es auszuüben, oder haben es auch nicht mehr ausgeübt, weil man Repressionen fürchtete. Und ein Effekt des Frauenwahlrechts war, dass eben schwarze Frauen sozusagen ihre Familien dann auch dazu motiviert haben, Frauen und Männer mit ihnen an die Wahlurne zu gehen. Ja, weil man eben auch dachte, die Anwesenheit von Frauen ist auch so ein kleines Schutz dargestellt, was manchmal auch stimmte. Ja, also man könnte sagen, es gab so eine kleine Wiederbelebung des schwarzen Wahlrechts allgemein durch die Frauenbewegung.
Außerdem interessant fand ich in der Biografie, dass sie es ja auch, wenn nicht offiziell, doch bis quasi nah ans Präsidentenamt geschafft hat, Teil des schwarzen Kabinetts, des schwarzen Schattenkabinetts. Mhm. Was genau war dieses Kabinett?
Das war das Schattenkabinett. Ja, dazu muss man vielleicht etwas weiter ausholen und über die gesamte Ausweitung der Verwaltung im sogenannten New Deal unter Präsident Franklin Roosevelt kurz sprechen. Also Roosevelt kam ja inmitten der großen Depression, der großen Wirtschaftskrise ins Weiße Haus, gewählt 1932, hat sein Amt 1933 aufgenommen und hat also die Verwaltung entsprechend ausgeweitet. Und erstmals viele Stellen in der Bundesverwaltung, auch hohe Stellen, hochrangige Beamtenstellen in der Bundesverwaltung mit Schwarzen besetzt. Und da lassen sich also, da gab es einige prominente Stellen, besonders im Innenministerium, auch in der Behörde, die eben für den öffentlichen Wohnungsbau zuständig war. Und für diese schwarzen hochrangigen Beamten war es eben sehr wichtig, sich auch untereinander zu vernetzen in Washington. Ich würde sagen, dass Bethune, die einzige Frau war in dieser Runde, das auch angestoßen hat. Also die haben sich halt immer wieder zu einem bestimmten Zeitpunkt in ihrer Wohnung getroffen und haben eben, es war für sie eben wichtig, dass sie nicht alleine gearbeitet haben, sondern dass sie eben auch wusste, was in anderen Ministerien lief.
Und der andere Punkt, der mich noch interessiert hatte, war eben jetzt angesichts der Tatsache, dass gerade in den letzten Jahren oder mit den letzten Wahlen in den USA es ja schon so eine Art auch Renaissance des schwarzen Aktivismus in der Politik gab. Also es gab ganz prominente Vertreterinnen der amerikanischen Minderheiten, Ilhan Omar ist eine, die mir einfällt, oder Alexandria Ocasio-Cortez, auch Aktivistinnen oder Politiker, die sich jetzt aktiv in Washington einmischen und insofern quasi vielleicht in die Fußstapfen von Frau Bethune treten.
Also ich glaube, wenn man aus der Geschichte lernen will, ja, dann dass Durchhaltevermögen ganz wichtig ist. Also das ist eine Bewegung, die ist in den 1840er Jahren entstanden. Und damals hat eine ihrer Gründerinnen gesagt, es wird zwei Generationen brauchen, bis wir das Frauenwahlrecht haben. Damit lag sie ziemlich genau richtig. Also ja. Die Sachen passieren nicht über Nacht. Dinge passieren nicht über Nacht. Man braucht wirklich Durchhaltevermögen. Und das Nächste, was ich, glaube ich, auch noch ganz wichtig finde, ist, und das haben diese Frauen uns auch gezeigt, das haben sie, glaube ich, richtig gemacht, dass man nicht zu früh an den Sieg glauben darf. Ja, also viele afroamerikanische Frauen konnten nicht wählen nach 1920. Ja, und es hat wirklich noch 45 Jahre gedauert, bis der Civil Rights Act von 1965 das sichergestellt hat. Also nicht sozusagen den Sieg deklarieren und dann was anderes machen, sondern sich eben auch überlegen, wie man damit umgeht. Ja, viele dieser Frauenverbände haben sich dann ihre Arbeit umgewidmet sozusagen in Voter Education, also dass man sozusagen Bildungsabende über Politik veranstaltet hat, was ich auch immer ein bisschen spaßig finde, weil Männer dürfen auch wählen gehen, ohne dass sie vorher auf einer Bildungsveranstaltung waren. Aber die Frauen haben das ganz ernst genommen, haben gesagt, wenn wir jetzt wählen gehen, müssen wir auch wissen, was wir tun. Ja. Und das wäre vielleicht mein letztes Stichwort. Wählen gehen ist auch wichtig. Also heute sollten wir wirklich daran erinnern, wie schwer das war, das Wahlrecht durchzusetzen, was für ein zentrales Bürgerrecht die Wahl ist. Also das würde ich auch sagen hier in Deutschland, wo wir es ein bisschen leichter haben, allein dadurch, dass der Wahltag auf einen Sonntag liegt. Den darf man dann auch nicht im Bett verbringen, sondern man soll wirklich wählen gehen. Es ist das erste Bürgerrecht, das ist aber auch so ein bisschen eine Bürgerpflicht, glaube ich.
Dann passt es ja auch ganz gut, dass eben Bethunes Aktivismus eben auch ganz konkret dieses Auffordern zum Wählen gehen beinhaltet hat.
Absolut. Also da würde ich gerne dieser Arbeit gedenken, dieser Frauen in Deutschland, in den USA und in der ganzen Welt. Ja, es hat die sehr viel gekostet, dieses Recht durchzusetzen, und wir sollten nicht leichtfertig damit umgehen.